Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Auch in dieser Sendung steht das alttestamentliche Buch Esther im Mittelpunkt. Das einzige Buch der Bibel, in dem Gott nicht vorkommt. Oder, genauer gesagt, in dem Gott nicht ausdrücklich erwähnt wird. Das passt zu der ganzen Situation, die sich im Buch Esther widerspiegelt. Denn hier geht es um jene Juden, die nach dem Ende des babylonischen Exils nicht nach Jerusalem oder Judäa zurückgekehrt, sondern in der Fremde geblieben sind. An das heidnische Lebensumfeld haben sie sich irgendwie schon gewöhnt, ja, vielleicht auch angepasst. Doch eines Tages ändert sich die Situation schlagartig. Der Regierungsbeamte Haman, der sich von einem Juden namens Mordechai nicht richtig respektiert fühlte, gab den Befehl heraus, sämtliche Juden im Persischen Reich an einem festgelegten Datum zu töten. Sollte dieser Plan Wirklichkeit werden, wäre es um das gesamte Judentum wohl schlecht bestellt. Denn in dem riesigen persischen Weltreich leben zu dieser Zeit nach manchen Schätzungen bis zu 15 Millionen Juden. Die Situation ist kompliziert und fast aussichtslos. In den Jahren um 485 bis 465 vor Christus wird das persische Reich von König Ahasveros regiert, auch bekannt unter dem Namen Xerxes der Erste. Verheiratet ist er mit einer Jüdin, die ihm seine Herkunft verschwiegen hat. Sie heißt Esther und wurde als Waisenkind von ihrem älteren Cousin Mordechai aufgezogen. Mordechai wiederum ist dem Regierungsbeamten Haman in die Quere gekommen, indem er sich geweigert hat, vor ihm die Knie zu beugen. Denn eine solche Ehre steht nach jüdischer Tradition nur Gott zu. Nachdem Haman mit Billigung des Königs einen Erlass herausgegeben hat, wonach alle Juden im Persischen Reich getötet werden sollen, versucht Mordechai, das geplante Blutbad doch noch abzuwenden. Er fordert seine Adoptivtochter Esther auf, ihre Einflussmöglichkeiten als Königin zu nutzen. Die sind jedoch beschränkt, denn in erster Linie hat König Ahasveros das Sagen. Esther bittet ihn zu einem Gespräch, an dem auch der Regierungsbeamte Haman teilnehmen soll. Gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. So wird ihr Vorschlag im 5. Kapitel des Buches Esther zitiert. Und genau an dieser Stelle, ab Vers 5, fahre ich nun fort. Der König sprach: Eilt und holt Haman, damit geschehe, was Esther gesagt hat. Als nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als er Wein getrunken hatte: Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Diese beiden Verse gewähren uns einen interessanten Einblick in das Seelenleben von König Ahasveros, und zwar in Bezug auf seine beiden engsten Vertrauten. Seine Frau Esther hatte er geheiratet und sie zur Königin ernannt, nachdem er genau zu diesem Zweck eine Art Schönheitswettbewerb veranstaltet hatte. Esther war als Siegerin aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. Trotzdem blieb König Ahasveros Kraft seines Amtes immer eine Respektsperson für sie. So war in Kapitel 4 zu lesen, dass sie ihn 30 Tage lang nicht zu Gesicht bekommen hatte und dass sie, wie andere Untertanen auch, niemals ungerufen zu ihm kommen durfte. Ja, sie riskierte sogar ihr Leben, als sie es dennoch wagte. Andererseits scheint der König seine Esther sehr lieb zu haben. Er geht auf ihre Wünsche ein und betont in den gerade vorgelesenen Versen schon zum zweiten Mal, dass er ihr auch das halbe Königreich schenken würde, falls dies ihr Wunsch sei. Blicken wir an dieser Stelle noch auf das Verhältnis zwischen König Ahasveros und seinem Regierungsbeamten Haman, dem Premierminister des Reiches sozusagen. In Kapitel 3 des Estherbuches wurde berichtet, dass der König seinen Siegelring Haman anvertraute. Damit übergab er ihm die Vollmacht, in seinem Namen zu handeln. Haman nutzte dieses Vertrauen, um seinen persönlichen Konflikt mit Mordechai als Anlass zu nehmen, einen blutigen Rachefeldzug gegen sämtliche Juden in die Wege zu leiten. König Ahasverus wiederum zeigte nur wenig Interesse für das Vorgehen Hamans. Wie es scheint, fragte er weder nach den Gründen, noch kümmerte es ihn, welches Volk denn ausgelöscht werden sollte. Bei dem gemeinsamen Mahl, zu dem König Esther eingeladen hat, wird nun allerdings klar, dass sie als Königin über dem Regierungsbeamten Haman steht. Nicht nur von Rechts wegen, sondern König Ahasverus lässt sie auch spüren, dass ihm ihre Anliegen wichtig sind. Sein Angebot, ihr die Hälfte des Königreiches zu geben, wenn sie es denn wünscht, sollten wir allerdings nicht wörtlich nehmen. Offensichtlich handelt es sich um eine Art Floskel, mit der er zum Ausdruck bringt, »Wenn du einen Wunsch hast, dann sag es mir. Dich glücklich zu sehen, ist mir ein Herzensanliegen.« Und ich vermute mal, dass ihr, also Königin Esther, tatsächlich anzusehen ist, dass ihr etwas auf dem Herzen liegt. Zumal die Einladung zu einem gemeinsamen Essen mit dem Premierminister nicht alltäglich gewesen sein dürfte. Das großzügige Angebot, sich das halbe Königreich wünschen zu dürfen, beschäftigt mich sehr. Auch wenn es nicht wörtlich zu nehmen ist, im Grunde überreicht König Ahasverus seiner Gemahlin einen Blankoscheck. Sie darf sich von ihm wünschen, was sie will. Und er als König würde sich bis auf die Knochen blamieren, wenn er sein Versprechen nicht einlösen würde. Das erinnert mich daran, dass der König aller Könige, nämlich Gott selbst, ebenfalls sozusagen einen Blankoscheck ausgestellt hat. Als Empfänger sind Sie und ich eingetragen. Und über den Verwendungszweck hat der Apostel Paulus im Philipperbrief notiert, »Mein Gott wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.« Dieser Blankoscheck, dieses Versprechen, unserem Mangel abzuhelfen, hat Gott unterschrieben, obwohl ja noch gar nicht feststand, wie groß dieser Mangel sein würde. Der Apostel Paulus, der seinen Zeitgenossen, aber auch uns von dieser großzügigen Unterstützung berichtet, ist beileibe kein Traumtänzer. Denn im Philipperbrief bedankt er sich in den Versen davor ausdrücklich für die Unterstützung, die ihm von anderen Christen gewährt wurde. Das heißt, er bedankt sich ganz konkret dafür, dass sie zu seinem Lebensunterhalt beitragen. Aber genauso konkret ist für Paulus der göttliche Reichtum, der unser Mangel, worin auch immer dieser besteht, abhelfen wird. Von Gott unterschrieben wurde dieser Blankoscheck, als Jesus Christus als Erlöser der Menschen am Kreuz gestorben ist. Zurück zu König Ahasverus und seiner Gattin, Königin Esther. Schon so manches Mal habe ich mir die Frage gestellt, warum er ihr gegenüber so freundlich, so rücksichtsvoll und so freigebig ist. Schließlich hatte er sich seiner Ex-Frau gegenüber, der Königin Vashti, eher als ein liebloser Tyrann gezeigt. Nun, mir fällt dazu ein Vers aus den Sprüchen Salomos ein, der zwar nicht auf den persischen König gemünzt ist, der aber trotzdem irgendwie passt. Dieser Vers lautet, »Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will.« Anders ausgedrückt, dass sich der persische König seiner Frau Esther gegenüber von seiner gütigen und großzügigen Seite zeigt, hat wohl etwas mit dem verborgenen Wirken Gottes zu tun. Wie schon mehrmals erwähnt, ist das alttestamentliche Buch Esther das einzige Buch der Bibel, in dem Gott nicht ausdrücklich genannt wird. Und dennoch ist Gott fast unübersehbar am Wirken. Und zwar in einer heidnischen Umgebung, in der selbst viele Juden wohl fast schon vergessen haben, dass sie zu Gottes auserwähltem Volk gehören. In unserem Bibeltext erreichen wir nun die Verse 7 und 8. Der König hat Esther also ermutigt, ihm zu offenbaren, was ihr auf dem Herzen liegt und was sie sich von ihm wünscht. Da antwortete Esther, »Meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will.« Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat. Tja, was für eine Überraschung. Esther hat wohl nicht den Mut, mit der Sprache herauszurücken und verschiebt das Ganze auf den nächsten Tag. Dann möchte sie sowohl den König als auch Haman erneut zu Tische bitten. König Ahasveros kann sich ein Lächeln vermutlich kaum verkneifen. Was seine Esther wohl auf dem Herzen hat? Auf jeden Fall war das heutige Menü einfach köstlich. Warum nicht morgen wiederkommen? Bestimmt wird sich Esther alle Mühe geben, den Gaumen seiner Majestät und des Premierministers Haman noch mehr zu erfreuen. Vers 9. Da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mutes. Aber als er Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordechai. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt. Gerade hat sich Haman in gelöster Stimmung vom König und der Königin verabschiedet und freut sich schon darauf, auch morgen wieder die besondere Wertschätzung der beiden zu genießen. Da begegnet er Mordechai, der ihm so wenig Respekt entgegengebracht hat. Und auch diesmal denkt dieser Kerl gar nicht daran, ihm, dem Premierminister des Persischen Reiches, die Ehre zu erweisen. In einer anderen Sendung habe ich es schon einmal gesagt. Haman ist in Wahrheit wohl ein richtiger Kleingeist. Er bringt es nicht fertig, Mordechai einfach links liegen zu lassen, sondern dessen Verhalten bringt ihn zur Weißglut. Haman ist stolz auf sich und auf die gesellschaftliche Stellung, die er erreicht hat. Und jedermann soll das bitteschön voller Bewunderung zur Kenntnis nehmen. Mir fällt dazu ein weiterer Vers aus den Sprüchen Salomos ein, der hier zutreffend ist. Er lautet: Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Auch die alten Griechen hatten ein Sprichwort, das zur Gemütslage Hamans vorzüglich passt. Dieses Sprichwort lautet sinngemäß: Wen die Götter zu Fall bringen wollen, den machen sie zuerst zornig. Denn wer zornig ist, der hat sich selbst nicht mehr fest im Griff. Nach außen hin lässt sich Haman allerdings nichts anmerken. Wahrscheinlich denkt er bei sich: Mordechai, mein Freundchen, schon bald wirst du sehen, was mit Leuten wie dir geschieht. Dann wird im ganzen Reich kein Jude mehr auf mich herabsehen. Ab Vers 10 wird nun berichtet, dass Haman Mordechai gegenüber die Beherrschung behält, dass er dann aber umso mehr seinen inneren Stolz nach außen kehrt. Aber er hielt an sich, und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Seresch und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht habe, und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Auch sprach Haman: Und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit dem König. Haman erweist sich mehr und mehr als eine Mischung aus einem unsympathischen Emporkömmling, einem raffgierigen Kerl mit kindischem Gemüt und einem skrupellosen Übeltäter, der über Leichen geht. Aber in einem winzigen Punkt macht Haman sich selbst verletzlich. Er kann es partout nicht ausstehen, wenn jemand seine Macht, seinen Reichtum, seine Grausamkeit einfach ignoriert, so wie Mordechai es tut. Da ist Haman empfindlich wie eine Mimose. Seien wir froh, dass es so ist. Wenn wir aber an uns selbst entdecken, dass uns manche Kleinigkeiten, manche Verhaltensweisen anderer Leute stets an die Decke gehen lassen, dann sollten wir uns darüber mal ernsthaft Gedanken machen. Schon so manche Ehe hat ernsthaft Schaden genommen, nur weil ein Ehepartner stets die Zahnpastatube nicht ordentlich zuschraubt. Und manches Gemeindehaus steht an den meisten Tagen der Woche leer, nur weil jemand aus dem Leitungsteam Sorge hat, dass der neue Teppichboden zu schnell wieder Flecken bekommt. Zurück zu Haman, der es als Regierungsbeamter wirklich weit gebracht hat. Aber er kann seinen Seelenfrieden nicht finden, solange sein Erzfeind Mordechai, als einen solchen betrachtet er ihn inzwischen, noch frei herumläuft. Das merken auch Hamans Freunde und seine eigene Frau. Hören Sie dazu die Verse 13 und 14. Haman selbst kommt zu der Erkenntnis: Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde: Man mache einen Galgen 50 Ellen hoch, und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut, und er ließ einen Galgen aufrichten. Tja, ein Galgen mit einer Höhe von 50 Ellen. Diese Idee muss Haman gefallen, denn 50 Ellen entsprechen einer Höhe von etwa 20 bis 25 Metern. Das heißt, schon aus großer Entfernung würde man sehen können, dass da einer hängt, der es gewagt hat, dem großen und edlen Haman die Stirn zu bieten. Wir erreichen das 6. Kapitel des Buches Esther und wagen einen Blick ins Schlafgemach von König Ahasveros. In Vers 1 wird berichtet: In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Wieder so eine kleine Begebenheit am Rande, die einen großen Einfluss auf den Fortgang der ganzen Geschichte haben wird. Deshalb vermute ich, dass hier ein weiteres Mal Gott seine Hände mit im Spiel hat. Freilich gehen einem König und auch anderen Personen mit viel Verantwortung oftmals schwerwiegende Gedanken durch den Kopf, nicht selten ausgerechnet dann, wenn die betreffende Person endlich mal zur Ruhe kommen will. Wie heißt es doch so schön bei Shakespeare: Unruhig liegt das Haupt, das eine Krone trägt. Doch in diesem besonderen Fall sorgt Gott anscheinend dafür, dass der König zu nächtlicher Stunde eine Entdeckung macht, die zu einer entscheidenden Wende führt. Wie eben schon gehört, lässt sich Ahasveros das Buch mit den täglichen Meldungen bringen und daraus vorlesen. Bei diesem Buch handelt es sich um die amtliche königliche Chronik. Normalerweise ist das Vorlesen daraus ein probates Mittel, um den König sanft in den Schlaf zu geleiten. Aber in dieser Nacht ist es nicht so. In unserem Bibeltext wird berichtet: Als diese Meldungen aus der Chronik dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Sie erinnern sich vielleicht, liebe Hörer, im 2. Kapitel des Estherbuches wurde darüber berichtet, wie Mordechai diese Verschwörung gegen den König aufgedeckt und gemeldet hatte. Und dieses Ereignis wird dem König nun ins Gedächtnis gerufen, während ihm ein Diener aus der königlichen Chronik vorliest. Vers 3. Und der König sprach: Welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren: Er hat nichts bekommen. Während sich der König noch darüber wundert, dass Mordechai damals keine Belohnung bekommen hat, hört er wohl ein Geräusch oder ein lautes Klopfen von draußen. Weiter ab Vers 4. Und der König sprach: Wer ist im Vorhof? Haman aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen solle, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Vorhof. Der König sprach: Lasst ihn hereintreten. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen: Wen anders sollte der König gern ehren wollen als mich? Soweit die Verse 4 bis 6. Fast könnte man über diese kleine Episode lachen. Haman kommt hereinspaziert und hört, dass jemand für seine besonderen Verdienste geehrt werden soll, und bezieht das Ganze natürlich sofort auf sich selbst. Dieses Verhalten deutet auf einen weiteren negativen Charakterzug hin, durch den sich Haman auszeichnet. Er scheint gerne im Mittelpunkt zu stehen und kann es vermutlich gar nicht leiden, wenn es mal nicht so ist. Dass er mitten in der Nacht beim König auftaucht, zeigt, dass zwischen den beiden schon ein recht enges Verhältnis besteht. Der König bittet ihn ja sogar zu sich herein. Des Weiteren lässt der Bibeltext die Schlussfolgerung zu, dass auch Haman in dieser Nacht nicht einschlafen kann. Vielleicht will er es auch gar nicht. Ihn treibt jetzt nämlich der Gedanke an, endlich denjenigen an dem superhohen Galgen baumeln zu sehen, für den er diesen errichten ließ, nämlich Mordechai. Es ist schon skurril, dass der König und sein engster Vertrauter im selben Moment an Mordechai denken, dass aber beide etwas völlig anderes mit ihm vorhaben. Der König will ihn belohnen, Haman dagegen will ihn hängen sehen. Noch skurriler ist allerdings die Tatsache, dass Haman so sehr auf sich selbst bezogen ist, dass er immer noch denkt, er sei derjenige, den der König hochleben lassen will. Weiter ab Vers 7. Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Der persische König will Mordechai nachträglich dafür auszeichnen, dass er ein geplantes Attentat gegen ihn aufgedeckt hat. Der engste Vertraute des Königs dagegen will Mordechai am Galgen baumeln sehen. Wie die Geschichte ausgeht, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Also bis dann, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.